herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Jovita Bilajac und heute sitze ich hier mit meiner lieben Kollegin Maike Klapdor und wir werden in der heutigen Folge die zentralen Kennziffern fürs gesunde Praxiswachstum mal näher unter die Lupe nehmen. Und wer könnte eine bessere Gesprächspartnerin sein als du, liebe Maike?
Ja, danke für die Blumen, liebe Jovita.
Was sind denn so die 5 bis 6 relevanten Kennziffern im Praxiswachstum?
Ja, das ist ein spannendes Feld, jeder redet über Praxisrendite und solche Dinge und da darf einem erstmal klar sein, Praxisgewinne, der Erfolg der Praxis, sind alles Ergebnisse von irgendwas. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie können wir als Führungskräfte Daten so ins Auge nehmen, dass wir das operative Handeln daran ausrichten können, dann sind wir quasi bei der Vorläuferfunktion von Zahlen. Und das sind Daten, aus denen heraus dann am Ende gesunde Praxisrendite entsteht. Und ja, wir können gerne mal so einen Ritt durchs Feld machen und ich erzähle so ein bisschen was zu einigen konkreten Daten, die quasi diese Vorläuferfunktion haben und da was messbar machen. Dreh- und Angelpunkt ist immer die Frage, wie viele Patienten behandelt die Praxis denn überhaupt? Also wir haben es ganz oft schon festgestellt, dass Praxen, die mit 5, 6 Zahnärzten unterwegs sind, teilweise nur in Anführungszeichen 2000 Patienten pro Quartal behandeln. Und damit sind schon mal 2 Dinge gesagt. Also Patienten pro Quartal, also wirklich zu erheben, wie viele Patienten werden denn pro Quartal behandelt, das halte ich für eine wirklich sehr wichtige Kennziffer. Und damals zu wissen, wo stehen wir denn überhaupt? Und dann, wenn man sich überlegt, wo wollen wir hin, wo ist gesundes Praxiswachstum, dann heißt es ja immer, dass mit weiteren angestellten Zahnärzten, Zahnärztinnen dann auch zusätzliches Patientenvolumen gebraucht wird. Und das kann man durchaus in die Messbarkeit bringen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Praxis habe, die primär allgemeine Zahnheilkunde macht, bisschen Implantologie, bisschen Endo- und Mikroskop, so normale Durchmischung, dann würde ich vorschlagen, oder ist unser Erfahrungswert, wenn die Prophylaxe auch gut etabliert ist, dann brauchen wir so um 600 Patienten pro Vollzeit-Zahnarzt, Zahnärztin, die definiert ist mit 35 Stunden Behandlungsstunden am Patienten. Dann ist natürlich klar, dass die Teilzeitkraft auch weniger Patienten braucht als die Vollzeitkraft, um ausgelastet zu sein. Jedenfalls erstmal zu schauen, mit wie viel Zahnarztstunden, Behandlungsstunden pro Woche sind wir denn unterwegs und wie viele Patienten behandeln wir aktuell pro Quartal. Damit ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einordnung erfolgt und die einem dann für das Wachstum auch schon einen gewissen Maßstab liefert.
Okay, das klingt spannend. Dann lass mich doch bitte mal direkt nachfragen. Wenn ich mir die Patientenzahlen angucke, würde ich ja im gesunden Praxiswachstum erstmal davon ausgehen, dass ich zu wenig Patienten habe, um zu wachsen. Kann es gegebenenfalls auch sein, dass ich mit einer Praxis zu viele Patienten habe, um gesund zu wachsen?
Genau, also beides kommt vor im Markt und es ist ja häufig so, dass Praxen auch deshalb wachsen, weil der Run der Patienten so groß ist. Also dass die Praxen reagieren auf den großen Run. Und unabhängig von Praxiswachstum oder Nicht-Praxiswachstum macht es immer Sinn, sich mal anzugucken, wie viele Patienten behandeln wir denn überhaupt pro Quartal. Und da kann es schon so sein, dass da diese Größe, die die Praxis gut leisten kann, schon überschritten ist, was dann zu einer gewissen Überlastung führt, die sich an verschiedenen Stellen zeigt. Jedenfalls, wenn wir jetzt über das Thema Planbarkeit reden, also wirklich gesundes Praxiswachstum planbar mit einer Planungssicherheit, dann ist auf jeden Fall unsere Empfehlung, dass wir wissen, wie viele Patienten brauchen wir denn, um den 4. Behandler, den 5. Behandler tatsächlich auszulasten. Und dann wissen wir, wir brauchen diese 500, 600 Fälle, Teilzeitkraft entsprechend weniger, Implantologie und so auch entsprechend anders. Die brauchen wir einfach, damit wir eine gute Auslastung auch hinbekommen. Und das kann man dann schon sehr gut planen. Da haben wir auch direkt, ne, du weißt ja, Komplexität winkt von jeder Stelle. Die Frage, was muss das Marketing leisten, wenn ich jetzt das Ziel habe, aus meinen 4 Behandlern 6 zu machen? Wie kriege ich jetzt die 1000, 1200 Patienten mehr, die ich pro Quartal behandeln möchte? Mache ich da eine Kampagne, mache ich eine Offensive? Was sind die Zielwerte? Jedenfalls hier, Praxissteuerung mit Kennzahlen ist sehr schön möglich und wir empfehlen da wirklich einen Zielwert auch zu haben, der dann über eine zu definierende Anzahl von Quartalen zu erreichen ist, um dann genau diese balancierte Auslastung zu erreichen, sodass alle zufrieden sind.
Okay, das wäre die erste Kennzahl, die wir uns angucken dürfen im Praxiswachstum.
Genau, Patientenzahlen und dann gleichzeitig die Korrelation eben mit den Behandlungsstunden, genau. So, deine Frage klingt so oder dein...
ich bin neugierig, was ist denn die zweite, Maike?
Genau, wo Zahnärzte, Zahnärztin sind, braucht es natürlich auch Behandlungsassistenzen. Und da macht es Sinn, sich anzuschauen, wie viel Behandlungsassistenzressourcen, also wie viele Stunden brauchen wir denn pro Zahnarztstunde? Also wie viel Assistenzstunden pro Zahnarztstunde? Und das ist mal 1,5, das ist mal 1,2, das sind mal 2,3, also 2,3 rechnerisch Assistenzstunden auf eine Zahnarztstunde. Woher kommt der Unterschied? Wie ich terminiere, also hat Zahnarzt, Zahnärztin ein Zimmer linear hintereinander oder wird auf zwei Zimmern übergreifend terminiert? Ein Zimmer nutzt mir nur dann was, wenn auch eine Assistenz drin ist. Und insofern ist schon auch die Frage, wie viele Zimmer stehen zur Verfügung? Wie ist das Terminierungssystem? Es macht natürlich schon Sinn, wenn ich Endo unter Mikroskop habe, wenn ich eine aufwendige ZE-Arbeit habe, sonstige Sachen. Da gibt es verschiedene Behandlungsformen. Da kann man gar nicht zimmerübergreifend terminieren oder vielleicht doch in Teilschritten, je nachdem, wie dann auch die Delegation ist, wenn die Assistenz das Provi machen kann und Zahnarzt, Zahnärztin hüpft schon mal wieder ins andere Zimmer. Also du hörst schon, ne? Ich komme gerade mit verschiedenen Aspekten und man hätte es gerne einfach. Und nein, es geht leider nicht einfach. Kennziffer an dieser Stelle ist, wie viel Assistenzressource brauche ich pro Zahnarztstunde? Und sie hängt eben davon ab, wie terminiere ich und habe ich ein Zimmer oder habe ich zwei? Und sie hängt auch von Dingen ab, wie gibt es eine Sterikraft zum Beispiel. Ne, wenn es eine Sterikraft gibt, die speziell die Instrumente aufbereitet, dann habe ich weniger Assistenzressource. Wenn wirklich durchgängig Zahnarzt, Zahnärztin zwei Zimmer immer zur Verfügung hat, dann brauchen wir logischerweise irgendwas über zwei, also 2,3, 2,4, sowas ist unser Erfahrungswert, weil wir ja immer auch noch Rüstzeiten haben, vorher, nachher und so weiter. Und wenn es linear ist, hintereinander, jeder Zahnarzt hat nur ein Zimmer, dann brauchen wir wahrscheinlich so 1,4, 1,5. Und klar, Azubis dann entsprechend auch ohne Schulzeiten und so. Also man darf das mal ausrechnen, ist aber auch kein Hexenwerk. Das hat man relativ schnell auf dem Papier.
Okay, das heißt jetzt für unsere Zuhörer, ich gucke mir an, wie viele Zahnärzte habe ich, wie viel Zimmer habe ich, welcher Zahnarzt behandelt auf welchem Zimmer und wie und rechne dann mal die Zahnarztstunden gegen die Assistenzstunden.
Ja, genau. Kriegt mal so ein Gefühl, wie ist denn die aktuelle Ausstattung und wo fehlt denn vielleicht was und so weiter. Mit dem Ziel dann, im gesunden Praxiswachstum immer auch auf dem Schirm zu haben, ich brauche auch die entsprechenden Assistenzressourcen. Mir nützt der neue Zahnarzt, die neue Zahnärztin nicht viel, wenn ich die Assistenz nicht dazu habe. Und das ist auch ein Fehler, der häufig passiert. Dann kommt eine interessante Bewerbung. Man möchte den Kollegen, die Kollegin gerne einstellen. Hat aber womöglich sowieso schon eine Lücke im Assistenzteam. Und wenn dann eine Lücke im Assistenzteam da ist und die springen sowieso schon und haben womöglich Überstunden oder Überlastung und dann kommt noch wieder weitere zahnärztliche Behandlungen dazu, da stellen sich dann alle die Frage, wie soll das denn hier funktionieren? Und insofern schon die deutliche Empfehlung, hier immer in der Korrelation zu denken, die Relationen zu halten und auch im Zweifel die interessante Bewerbung dann auf Zeit zu legen oder auch mal sausen zu lassen, weil wir schon auch hier in den Ressourcenrelationen eine gesunde Balance halten dürfen. Manchmal ist die spannende Bewerbung, kann man dann nicht drauf reagieren, weil einfach an anderer Stelle Ressourcen fehlen, ja. Genau, und dasselbe setzt sich ja fort mit Prophylaxe. So in der klassischen Zahnarztpraxis, Mehrbehandlerpraxis, da kannst du sagen, auf eine zahnärztliche Stunde brauche ich eine Prophylaxestunde ungefähr, je nachdem, wie stark Prophylaxe im Therapiekonzept verankert ist, auch je nachdem, wenn ich einen Implantologen im Team habe, ist es noch ein bisschen anders. Aber so ist es ungefähr, 1:1. Heißt, wenn ich dann einen neuen Zahnarzt, wenn ich Wachstum möchte zwei neue Zahnärzte reinnehmen, brauche ich natürlich auch diese zwei neuen Prophylaxekräfte beziehungsweise die entsprechende Stundenzahl. Und wir empfehlen sehr, dieses direkt mitzudenken und in der Folge dann direkt auch diesen Teamgedanken. Ne? Neuer Zahnarzt, neue Zahnärztin bedeutet automatisch die entsprechenden Assistenzstunden, also Assistenzkräfte und die entsprechenden Prophylaxestunden mit einzuplanen und dafür auch, das kann man aufs Papier bringen, eben zu wissen, wie viele Stunden sind das, wo liegen die und so weiter.
Guck, nur Zahnarzt einstellen alleine ist noch nicht das weisheitsletzter Schluss fürs Praxiswachstum.
Genau, genau so ist es und hat nämlich dann die Folgewirkung auf die Stundensätze. Wir beide sind ja auch immer stark dran an den Stundensätzen, Honorarstundensätze als die zentrale Effizienzkennziffer in der Zahnarztpraxis. Also was ist tatsächlich das erbrachte, das generierte Honorar, das geleistete Honorar pro Behandlungsstunde? Das ist also eine ganz wesentliche, ganz wichtige Kennziffer. Und zwar wirklich selbst erbracht, nicht delegiert in irgendeine Prophylaxe, nicht keine Laborleistung, kein gar nichts, sondern wirklich das zahnärztliche Honorar. Was ist da der Stundensatz? Super wichtige Kennzahl. Und analog dann auch für die Prophylaxe. Was ist der Prophylaxe-Stundensatz? Das ist eine der wichtigsten Kennziffern. Und wenn ich gesund wachsen möchte, dann brauche ich auf jeden Fall absolute Klarheit zu Honorarstundensätzen auf allen Behandlerplätzen, Zahnärzte und Prophylaxe, weil ich natürlich im Wachstum auch meine Effizienz, meine Schlagkraft und so weiter nicht verwässern möchte. Oder wenn ich sie verwässere über einen Zeitraum, sehenden Auges, dass mir das nachher nicht auf die Füße fällt und ich mich wundere, warum sind wir auf einmal so ineffizient geworden. Das kann man alles messbar machen. Also Honorarstundensatz pro Quartal pro Behandler, Zahnarzt, Prophylaxe für beide und außerdem die Anzahl der Behandlungsstunden. Also wie viele Stunden sind im Termin buchbar? Das eine multipliziert mal das andere, Honorarstundensatz mal Anzahl Behandlungsstunden ergibt die Honorarperformance. Und das ist schon, das ist einfach super wichtig. Das kann man nicht stark genug betonen, weil so Verblüffungsmomente, oh, letztes Jahr war der März so schwach und dieses Jahr ist es der April. Ja, warum wohl? Weil Ostern letztes Jahr im März lag und dieses Jahr im April. Das sind so Dinge, die sollten einen nicht überraschen. Die darf man wissen, auch im Vorfeld antizipieren und hat das entsprechend planbar. Und daraus ergeben sich dann völlig veränderte Quartalswerte. Heißt dann schon auch, dass der klassische beliebte Vorjahresquartalsvergleich, der hinkt einfach. Damit kann man vielleicht in einer kleineren Zahnarztpraxis einen Hering vom Teller reißen. Also in einer großen Zahnarztpraxis nutzt uns das überhaupt nicht. Da brauchen wir genau diese Vorläuferkennzahlen für das tatsächliche Honorar.
Okay, Maike, ich denke, die Zuhörer haben verstanden, dass der Honorarstundensatz eine wirklich relevante Kennziffer ist im gesunden Praxiswachstum. Wenn diese Zahl so wichtig ist, was machen wir denn dann damit? Also sollten den im besten Fall alle kennen in
ja,
der Praxis?
Ja, das spannende Frage, genau. Ja, darum kreisen ja immer wieder verschiedenste Geschichten, Erfahrungswerte. Also wir jetzt hier als Academy, das sind wir ja im Grunde beide, auch mit großem Diskussionsprozess, wir sind ja schon davon überzeugt, dass Transparenz Motivation freisetzt. Und bei konkreten Daten ist es natürlich dann schon mal zu überlegen, was passiert denn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Frau Dr. Meier sage, dass sie einen Stundensatz hat von 220 Euro, dann wird sie wissen wollen, ist das gut, ist das schlecht, wo wollen wir denn hin? Also ich glaube, da kann man ein gutes Gespräch dran aufbauen. Also auf jeden Fall mit den betreffenden Zahnärztinnen würde ich frühzeitig diese Transparenz herstellen und auch für Analyse und für Planungsprozesse, das führt heute jetzt hier in diesem Podcast zu weit, aber das ist ja auch wirklich tiefer Teil unserer Lehrgangsinhalte. Dann darum kreist sich eine Menge und da entsteht ganz viel heraus. Ich glaube, was hier immer wichtig ist, wenn man das Praxisleitungsteam unter die Lupe nimmt. Ich persönlich halte sehr viel davon, aus Gründen, dass nicht nur die Praxisleitung die Stundensätze kennt, die Honorarstundensätze, sondern auch die Teamleitung, weil eben auch Behandlungsteamleitungen, Assistenzteamleitungen, also jetzt oder Rezeptionsteamleitungen, Abrechnung, also Prophylaxe auch. Wenn die Stundensätze bekannt sind und wenn die Teamleitungen auch wissen, wo stehen wir denn aktuell und wo wollen wir denn hin, dann können sie einen erheblichen Beitrag leisten zum Brainstorming, aber auch zur Realisierung der Stundensätze. Nur gleichzeitig ist mir klar, ja, du kennst dich bei Teamleitungen besser aus noch als ich. Was passiert mit Menschen, wenn sie konkrete Daten bekommen?
Ja, es ist ein ganz sensibles Thema. Also grundsätzlich beobachten wir in den Lehrgängen, dass eine gute Resonanz ist, wenn wir starten mit der BWL, dass wir das einfach alles mal so in den in den Kontext setzen und gleichzeitig dann aber auch die Beobachtung, dass wenn es dann an konkrete Zahlen geht, also vielleicht Zahlen, die meine Praxis und aber auch mich persönlich betreffen, dann wird es anders. Also es kann schon passieren, dass da dann Ängste ins Spiel kommen, dass da Sorgen ins Spiel kommen. Es hat ja was von Messbarkeit und wir wissen um die Positivität der Messbarkeit an der Stelle, was wir damit alles Gutes machen können. Nur man darf immer aufpassen, was macht das mit dem Gegenüber. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die Mitarbeiter mit den Zahlen dann in Berührung kommen, dass das immer in den Kontext gesetzt wird, dass es immer darum geht, dass man die Geschichte hinter den Zahlen sieht, dass es nicht darum geht, jemanden anzuzählen, dass es nicht darum geht, jemanden hier auf den letzten Euro zu treiben. Das sind alles so Dinge, die dann da mitschwingen können, die ins Negative schlagen. Und das ist natürlich das, was wir an keiner Stelle wollen, sondern wir wollen die Zugkraft und den Zukunftsgedanken und all das, was daraus entsteht, an dem man sich weiterentwickeln kann. Und ja, das bedarf Fingerspitzengefühl der Beteiligten und Fingerspitzengefühl der Person, die dann die Menschen, die vorher noch nicht mit Zahlen gearbeitet haben, in Berührung bringt.
Im Grunde ist es ja dann so ein Prozess, ne? Also wenn wir jetzt einmal schon verstärkte Transparenz herstellen wollen, dass man bei der Praxisleitung anfängt, was dann Inhaberschaft und leitendes Praxismanagement oder kaufmännische Leitung oder auch eben People and Culture Person, je nachdem, wer das alles so ist, erstmal dort eine routinierte Umgangsweise mit Honorarstundensätzen finden und danach wahrscheinlich mit 1, 2, 3 Quartalen Abstand. Oder wie würdest du das zeitlich einordnen? Also wann ist die kulturelle Reife erreicht, dass die Menschen das dann mal auch positiv aufnehmen können in der Teamleitungsebene?
Ja, also erstmal brauche ich selber Sicherheit damit, so wie du sagst. Und wenn ich merke, dass es nichts Schlimmes ist und nichts Böses ist, sondern im Gegenteil was Gutes mit sich bringt, dann kann es an die Teamleitungsebene gehen. Es braucht einen zeitlichen Abstand, es braucht eine Sicherheit erst bei der ersten Person, die damit in Berührung kommt. Und dann würde ich auch immer gucken, wie die Zahlen aufbereitet sind, mit welchen Zahlen ich ans Team gehe oder dann an die Teamleitung. Das, wie gesagt, bedarf Fingerspitzengefühl an der Stelle und braucht eine Vorausplanung und auch ein Miteinander auch erst, dass man weiß, so die Teamleitung, die ist jetzt so weit und ich kann jetzt mit der Teamleitung diese Dinge besprechen und sie kommen richtig bei der Teamleitung an.
Es ist auch so, die Honorarstundensätze, das ist natürlich schon eine sehr vertrauensvolle, sehr tiefe, sehr aussagekräftige Kennziffer. Wenn man so startet, jetzt mal Tipps auch für Hörerinnen und Hörer, wenn man so startet, überhaupt mal ins Team Kennziffern aus dem laufenden Betrieb reinzugeben, dann würde ich schon empfehlen, dass man erstmal so anfangen kann mit, wie viele Patienten behandeln wir denn überhaupt? Ne, wie viel haben wir letztes Quartal behandelt? Wie viel haben wir dieses Quartal behandelt? Wie viel davon sind zum Beispiel auch unter 18? Wenn wir jetzt mal Mehrwandlerpraxen uns anschauen, die mit einem Kinderbereich unterwegs sind. Also wenn ich eingangs sagte, ein Vollzeitbehandler in der normalen Praxis, mit normalen Kinderdurchmischung braucht oder Prophylaxe-Durchmischung braucht so ungefähr 600 Patienten pro Quartal auf dem Vollzeitarbeitsplatz. Da ist es so, dass in der Kinderzahnheilkunde die Relation komplett anders ist. Das ist ungefähr das Doppelte. Also ungefähr 1000 bis 1200 kleine Patienten brauche ich, um Kinderzahnarzt auszulasten. Bei einigen Praxen, also Kinderbereichen, die wirklich schon lange ihre Routinen haben und die schon sehr strukturiert arbeiten, sind es durchaus auch 1400, kann man sehen, was funktioniert und zu einer guten Auslastung führt. Auf jeden Fall sind das so Kennziffern, mit denen man schon mal starten kann, die also sowohl fürs ganze Team als auch für die Teamleitung interessant sind. Und dann auch die Relationen, wie wir sie eingangs sagten, ne? Wie viele Zahnarztstunden, wie viele Assistenzstunden, wie viele Prophylaxestunden. Also das sind so Dinge, da ist man selber nicht direkt betroffen. Die Daten machen keine Angst. Gleichzeitig geben sie schon mal einen gewissen, haben einen gewissen Unterhaltungswert vielleicht sogar, aber machen auch schon mal so den Diskussionsraum auf, was ist die Geschichte in den Zahlen. Oder auch mal, brauchen wir vielleicht eine Neupatientenbremse oder sowas, kann man da schon mal anfangen zu besprechen.
Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, da mit eher unverfänglicheren Zahlen zu starten. Also nicht sofort, was sich vielleicht um Euros dreht, wo dann die Abstraktionsfähigkeit an der Stelle auch nicht so da ist.
Genau. So, wenn wir dann jetzt nochmal auf die Zielgerade kommen wollen mit unseren Kennziffern, da hätte ich noch zwei, die mir wichtig sind. Sind auch die Patientenfallwerte. Also wie viel Euro pro Patientenkopf pro Quartal generiert die Praxis? Wir empfehlen die Aufteilung in drei Kategorien. Was ist der Kassenfallwert? Was ist der Selbstzahler-Zuzahler-Fallwert für den gesetzlich versicherten Patienten? Was ist der Fallwert für den privat versicherten Patienten? Also das wirklich mal zu beobachten, quartalsweise auszurechnen, das macht sehr viel Sinn. Und das dann auch mal zu verfolgen über einige Quartale. Und gesundes Praxiswachstum entsteht ganz zentral auch daraus, dass es gelingt, die Fallwerte zu halten. Also dass die Fallwerte nicht mit größeren Praxisen, also im Wachstum verwässern. Und das ist auch so ein Qualitätsmerkmal. Gelingt es uns, unsere Medizin dann den größeren Patientenvolumen, also es auch zu vermitteln, das zu realisieren. Es kommt leider zu oft vor, dass Patientenfallwerte dann abrauschen, dass also mehr Patienten behandelt werden, aber mit kleineren Fallwerten. Und das ist dann schade, weil ja irgendwas dann auf der Behandlungsstrecke verloren gegangen ist. Da ist man dann im Bereich von Strukturen und Ähnlichem da. Und was da für Maßnahmen sind, die das absichern, die werden wir an anderer Stelle nochmal besprechen. So, und dann in dem Zusammenhang kann man dann auch nochmal, und das ist jetzt meine letzte Kennziffer für heute, eine Auswahl therapeutischer Kennziffern machen. Also ich halte eine Menge davon, wenn man weiß, wie viel 1040 UPTCs, also wie viel 1040 Prophylaxeleistungen führe ich durch pro behandelten Patient. Also wenn ich jetzt eingangs sagte, ich weiß die Anzahl der behandelten Patienten, dann kann ich auch mal auszählen, wie viel 1040 UPTCs hatte ich in diesem Quartal und mache da die Relation. Und dann weiß ich, hatte ich 30 oder hatte ich 40 auf 100 Patienten. Das ist dann ganz interessant für den Durchsatz der Prophylaxeleistungen. Dasselbe würde beispielsweise auch gehen mit Implantationen, ne, 90-10. Wie viel habe ich da pro 100 oder 1000 behandelte Patienten? Das sind spannende therapeutische Kennziffern, wenn man verfolgen möchte, wie halt der Therapiedurchsatz sich entwickelt. Und im Praxiswachstum empfehlen wir sehr, ein paar zentrale therapeutische Kennziffern, diese beiden gehören dazu, zu verfolgen, um sicher zu sein, dass eben die Zahnmedizin auch ihren Charakter behält, das, womit die Praxis sich am Markt bekannt gemacht hat, womit sie ihre Erfolge hatte, dass das dann auch in der Größe beibehalten wird und mit so Stichprobenkontrollen oder auch auf Dauer erhobenen Daten, die dann im Rahmen von Controlling verfolgt werden. Das ist nicht so aufregend, da kann man sich einmal sein Datenset zusammenstellen und dann weiter verfolgen, ist jedenfalls sehr erkenntnisreich.
Kommt mir gerade, Maike, das wäre doch auch eine Zahl, die man gut mit dem Team teilen kann und
absolut.
Auch gut sehen, dass alle einen Beitrag dazu leisten, dass diese Zahlen gehalten werden.
Auf jeden Fall. Das ist eine schöne, neutrale Kennziffer. Und wenn die mal einmal bei 28 war und dann war sie im anderen Quartal bei 35 und man kennt Zeiten oder gibt es Praxen, da weiß man, die haben auch 50 PZR-Durchsatzquote, dann ist das schon sehr spannend und dann kann man sich direkt mit der Situation hinter den Zahlen befassen und schauen, woran liegt es denn, wo wollen wir hin miteinander und wie schaffen wir das, genau. Und damit ist ja auch, liebe Jovita, der Schulterschluss erreicht, den wir so wichtig finden, wo dann alle miteinander sich auf ein gutes Ziel, in diesem Fall ne, ein breiter Durchsatz der Erwachsenenprophylaxe zum Beispiel, verständigen und dann schauen, wie kommen wir da hin und natürlich, wie können wir das messbar machen.
Ja, Maike, das war ja jetzt hier ein super Ritt durchs Feld und zeigt auch immer wieder die Komplexität der Lage, die wir haben, auch gerade rund um Kennzahlen und all das, was so eine wachsende Zahnarztpraxis bewegt. Aber ich denke, unsere Zuhörer konnten das ein oder andere mit Sicherheit mitnehmen. Ich danke dir für die vielen Insights und für die vielen konkreten Zahlen und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, auch meinerseits vielen Dank und bis bald.